Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KR55 im Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Die Zeiten sind nach wie vor schwierig. Nur zwei Stichworte dazu: Corona und Krieg.
In diesen Zeiten sind Gespräche mit Freundinnen und Freunden ein wichtiger Austausch. Was ist, wenn Freunde nicht erreichbar sind oder der eigene Kummer größer wird?
Der Griff zum Handy oder zum Telefonhörer könnte die Rettung sein. In solchen Fällen ist nämlich die Telefonseelsorge in Oldenburg rund um die Uhr an jedem Tag erreichbar.
Uns sitzen gegenüber Elke André, die Leiterin der Telefonseelsorge, und Klaus Hagedorn, ein ehrenamtlicher Mitarbeiter. Mit den beiden tauchen wir ein in die Arbeit der Telefonseelsorge. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
Danke.
Vielen Dank.
Und am Mikrofon sind für Sie heute Thomas Schiebloch
und Antje Thielking.
Frau André Hagedorn, 2 Jahre Corona und jetzt ein Krieg in Europa. Klingeln Ihre Telefone in der Telefonseelsorge nicht ohne Ende, ohne Pause?
Die klingeln immer oder fast immer ohne Pause, tatsächlich. Der Unterschied ist vielleicht, dass gerade zu Beginn des Krieges und im Corona-Lockdown viel mehr Menschen versucht haben, uns zu erreichen, als tatsächlich durchkommen konnten.
Wie ist das, wenn alle Leitungen besetzt sind? Hat man da so eine Warteschleife wie bei der Post oder bei der Bank? Oh, wegen unerwartetem erhöhten Aufkommen haben Sie jetzt 20 Minuten Wartezeit? Wie regeln Sie das?
Nee, so geht das nicht. Man muss da geduldig sein und immer wieder neu sich anmelden. Und manchmal kriegt man Anrufe, wo dann gesagt wird, ich habe das jetzt 10-mal schon versucht und jetzt bin ich ganz froh, dass ich durch bin.
Und wenn Sie merken, es gibt so Spitzenzeiten, auf einmal kommen 20 Anrufe mehr pro Stunde, muss man das Personal erhöhen oder kann man sich da irgendwie anpassend darauf reagieren?
Wir sehen nicht, wie viele Leute bei uns in der Warteschleife sind. Und wenn mehr Leute da sind als jetzt, also wenn bei uns besetzt ist, wird es an die nächste Dienststelle weitergeleitet. Wir sind 6 Dienststellen im Verbund, hier oben in der Nordwestregion. Und wir sind in einer sogenannten ACD geroutet. Die nächstliegende Dienststelle wird angesteuert. Wenn die besetzt ist, wird es wieder rund zur nächsten weitergeleitet.
Gibt es so Spitzenzeiten? Abends, nachts, Weihnachten?
Ich kann nicht, also es gibt sicher Spitzenzeiten, wo dann ganz viele auf einmal anrufen. Aber die Spitzenzeit kriege ich gar nicht mit. Wenn ich am Telefon sitze, ist ein Gespräch nach dem anderen. Mhm. Ja, und manchmal muss man dann selber für sich sorgen und muss dann eine Pause einlegen und meldet sich dann für 5 Minuten ab, um für sich so neu zu sortieren.
Was für Themen liegen sonst oben auf? Corona-Krieg hat sicherlich vieles ausgelöst. Was liegt sonst oben auf?
Also es rufen ganz viele an, die einsam sind, die allein sind, die keinen Kommunikationspartner haben. Es rufen Leute an, die in ganz schwierigen Lebenssituationen stecken. Da spielt dann oft Verzweiflung eine große Rolle. Es rufen Leute an, die Schicksalsschläge erlebt haben und dann nicht wissen, an wen sie sich wenden können. Und es rufen auch Leute an, die die Telefonseelsorge sehr gut kennen und die einfach wissen, da kann ich mir eine kurze Bestätigung holen, dass es gut ist, dass es mich gibt oder dass ich bestätigt werde in dem, was ich denke oder vielleicht auch in Frage gestellt werde.
Das ist eine Einsamkeitsprophylaxe. Nee, ist es gar nicht. Bewältigung von Einsamkeit. Für viele Leute ist Telefonseelsorge Familienersatz. Und mit uns sprechen sie alles durch, was oben auf liegt.
Haben Sie den Eindruck gewonnen, dass in letzter Zeit die Gespräche länger geworden sind oder kürzer?
Nein, das hängt mehr von uns ab, wie viel Zeit wir jedem Einzelnen geben. Handhaben auch Telefonseelsorger ganz unterschiedlich. Manche begrenzen früher und manche geben ganz viel Zeit.
Sammeln Sie da Erfahrungswerte, dass Sie für sich selber so eine Statistik machen, wie lange solche Gespräche sind, oder lassen Sie es einfach so stehen, wie es kommt?
Es gibt eine Bundesstatistik, die zählt das alles aus. Mhm. Und die bekommen wir von der Statistik AG aus Berlin.
Und wenn Sie selber am Hörer sind, haben Sie einen eigenen Maßstab, dass man so sagt, also wenn ich jetzt eine Stunde gesprochen habe, dann ist für meine Erfahrung, dann ist es auch gut, oder geht das einfach auch so lange, wie es gebraucht wird?
Es gibt eine Grenze, wo man automatisch abgeschaltet wird dann, aber man guckt auch selber, wenn sich Wiederholungen einstellen. Aber für mich ist immer wichtig, dass man ein Gespräch abrundet. Also auch nicht sagt, stopp, jetzt ist Schluss, ja, sondern dass man ein Gespräch abrundet und wirklich dann auch guckt, dass der andere oder die andere mit einer Perspektive wieder in den Abend oder in die Nacht oder in den Tag gehen kann.
Sie haben das Kirchenradio KR55 eingeschaltet und heute informieren wir über die Arbeit der Telefonseelsorge. Elke André, Klaus Hagedorn, beide Mitarbeitende dort, sind bei uns.
Und nun stelle ich mir vor, ich komme vom Arzt, habe eine bedrückende Diagnose im Gepäck. Die beste Freundin ist nicht zu erreichen. Ich brauche aber dringend irgendjemanden, mit dem ich reden kann und dem ich aber auch vertrauen kann. Ich wähle Ihre Nummer 0800 111 0111. Wer nimmt am anderen Ende das Gespräch entgegen?
Ein Mann oder eine Frau, die sich als Telefonseelsorger oder Telefonseelsorgerin verstehen und die also geschult sind, die mit dem Telefon gut umgehen können und die einfach ihre Aufgabe darin sehen, Menschen in solchen Lebenssituationen zu begleiten.
Und die das ehrenamtlich tun.
Manchmal gibt es ja Anrufende, könnte ich mir vorstellen, das ist ja auch sonst bei Gesprächen so, die würden lieber mit einem Mann oder einer Frau sprechen. Und wenn der Gegenpart dort sitzt, hat es das auch gegeben, dass sie sagen, ich möchte lieber mit einer Frau reden, wenn der Mann dort das Gespräch entgegennimmt?
Gibt es verschiedene Reaktionen. Also wenn eine Männerstimme auftaucht, wird oft aufgelegt. Dann weiß ich als Mann, habe die Fantasie, da ist vielleicht eine Frau gesucht worden. Ja? Umgekehrt höre ich das auch. Ja? Oder es wird ganz klar gesagt, ich würde lieber mit einer Frau sprechen, habe ich auch schon gehört.
Dann darf man aber auch auflegen, es nochmal versuchen. Dann ist
das, man darf auflegen und es normal versuchen. Ich habe auch von TelefonseelsorgerInnen schon gehört, dass sie dann aufs Freundlichste gesagt haben, wir können es aber auch vielleicht doch versuchen. Meinen Sie, Sie könnten sich darauf einlassen und es ist dann ein gutes Gespräch geworden. Auch das gibt's.
Wenn es bei Ihnen geklingelt hat, kann es auch sein, dass es manchmal angesichts des Leides oder der Schwere des Leidens Schweigen erstmal gibt am anderen Ende?
Gibt es wahrscheinlich auf beiden Seiten Schweigen. Also es sind manchmal Geschichten, die man hört, die einem die Sprache verschlagen. Wo es dann aber wichtig ist, ein Signal zu geben am Telefon, dass man irgendwie als Telefonseelsorger reagiert, dass der andere weiß, ich bin da präsent und ich höre dazu.
Wie kommen Sie ins Gespräch? Wie ist der erste Satz? Gibt es einen klassischen ersten Satz, wenn man den Hörer abnimmt?
Ich habe keinen klassischen. Ja doch, ich habe insofern einen Satz, dass ich sage, einen schönen guten Abend oder einen schönen guten Morgen, die Telefonseelsorge ist hier.
Ich sage manchmal willkommen. Guten Abend oder guten Tag, herzlich willkommen. Und manche freuen sich da sehr drüber.
Das Gespräch ist ja anonym auf beiden Seiten. Aber trotzdem ist ja irgendwie so ein Vertrauensverhältnis eine wichtige Basis, um dieses Thema zu besprechen, was da am anderen Ende des Hörers irgendwie gleich aufploppen wird. Gibt es da Dinge, die man zu beachten hat, dass so ein Vertrauen auch da ist? Oder was ist der Worst Case?
Also ich glaube, die Stimme ist ganz wichtig, die die Telefonseelsorger, die Telefonseelsorgerinnen haben. Also weil über die Stimme werden Signale ausgesendet. Ob das mir angenehm, ob das mir Stimme ist, der man sich offenbaren kann, ob das eine ruhige Stimme ist, ob da hektisch gedacht wird und gefühlt wird. So. Ich glaube, an der Stimme hören die Zuhörenden, ob sie sich offenbaren können und vertrauen können oder nicht. Weil das ist ja auch das Einzige, was sie hören, die Stimme.
Manche tasten sich ganz langsam vor. Schön, dass Sie da sind. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll oder kann ich mit Ihnen sprechen. Also lauter Signale, mit denen Anrufende versuchen, die Fremdheit irgendwie in der Fremdheit anzudocken. Und dann versucht jeder von uns auf seine ganz unterschiedliche Weise einzuladen und zu sagen, ja gut, dass Sie da sind und ich habe Zeit für Sie. Das ist genau, darum bin ich hier.
Aber es gibt auch Leute, denen die Stimme und diese Worte ganz egal sind, sondern die so unter Druck stehen, dass sie sofort, wenn jemand am Hörer ist, wie aus der Pistole sozusagen anfangen zu sprechen und gar nicht an ein Ende kommen.
Gibt es etwas wie ein Ende, eine Formel? Sie haben vorhin schon mal kurz angesprochen, manchmal beenden Sie dann, wenn Sie merken, es dreht sich im Kreis oder das Thema wiederholt sich, dass Sie da ein Gespräch beenden. Gibt es aber auch so etwas wie eine Formel, dass man die Menschen mit einem Vertrauensgruß in den Tag, in die Nacht schickt?
Für mich wäre das so die Frage, die mir spontan kommt, wie geht es Ihnen jetzt nach unserem Gespräch? So, dann bekomme ich ja irgendwie eine Reaktion und kriege mit, ist da was abgerundet oder ist da noch was aufgeploppt und ist da noch Spannung?
Also ich würdige ganz gerne den Menschen nochmal, der angerufen hat, sage vielen Dank für das Gespräch. Das hat mir gut getan, dass sie sich anvertraut, dass sie mir Vertrauen geschenkt haben. Irgendwie so etwas, was nochmal den anderen würdigt. Und ich weiß und merke, das tut ja jedem von uns gut.
Und einfach sich zu bedanken für das Vertrauen.
Ja.
Das wäre auch wichtig am Ende.
Genau.
Also wenn es richtig sehr schwierige Themen sind, wo man auch gemerkt hat, dass es denen schwer gefallen ist, sie zu versprachlichen, die Erfahrungen.
Können Sie etwas über die, wir haben schon gehört, Einsamkeit, Verzweiflung, haben wir eben gehört, können Anlass sein, so ein Gespräch zu suchen und dort anzurufen bei Ihnen. Konkrete Anlässe, können Sie dazu was sagen, was dann so ein Auslöser bildet, dann doch den Hörer zu greifen? Konkrete Lebenssituationen?
Ich erinnere mich, dass es dicke Konflikte in Paarbeziehungen gegeben hat, in Ehebeziehungen. Dass es Krankheitsoffenbarung gegeben hat, dass es einfach Verzweiflung gegeben hat oder dass Leute einfach auch austherapiert sind, also keine Therapeuten mehr haben und dann die Telefonseelsorge die einzige Stelle ist, wo sie Gesprächspartner finden. Unfälle, auch Selbstmord, Absichten.
Ja, also das, es gibt ein Riesenspektrum. Ich habe heute Nacht einen Anruf gehabt von jemandem, der war zutiefst gerührt von einem Lied von Sarah Leander. Das hat eine Sehnsucht nach Liebe, Verbundenheit, Schmerz über Verlorenes bei ihm ausgelöst. Ich habe mit jemandem gesprochen, der emotionalen Missbrauch durch Geistliche, durch eine Nonne erfahren hat und ganz viel Erfahrung mit sexueller Gewalt in der Kirche loswerden wollte. Ich war auch im Chat heute Nacht, die Telefonseelsorge Oldenburg ist ja auch im Chat und da ging es eine Jugendliche, die das Gefühl hatte, ihre Eltern haben sie nicht mehr lieb. Und eine Mutter, die nicht wusste, wie sie ihre Tochter auf die signalisierte Not ansprechen konnte. Und jemanden, der Angst hatte, psychotisch zu werden. Alles.
Auch Glaubenskrisen?
Auch das.
Mhm. Spielt der Glaube überhaupt eine Rolle in den Gesprächen?
Gute Frage. Das kommt darauf an, was man unter Glauben versteht. Also für mich spielt er eigentlich in allen Gesprächen in irgendeiner Weise eine Rolle, aber nicht der Formel Glaube, sondern der Glaube in das Leben und an das Leben und dass ich, dass es mir erlaubt ist zu leben und dass ich leben darf. Das sind ja auch Glaubensfragen,
Sinnfragen,
wo wir auf Zuspruch angewiesen sind.
Wir haben schon gehört, die Themenpalette ist wirklich vielfältig bis hin zu Suizidgedanken. Gibt es da dann von Ihnen aus auch so etwas wie konkrete Hilfsangebote? In einem Gespräch? Können Sie weitervermitteln?
Wir haben, also mir ist ganz wichtig, dass wenn wir mit suizidalen Menschen sprechen, so wie heute Nacht auch im Chat, hatte ich mit einer suizidalen Jugendlichen zu tun, also Suizidgedanken jedenfalls, dass wir einen tragfähigen Kontakt aufbauen. Wir versuchen nicht, irgendwohin zu verweisen, denn dann würden wir jemanden wieder alleine lassen. Unsere Aufgabe, wir nehmen immer ernst, dass jemand bei der Telefonseelsorge anruft und nicht bei irgendeiner anderen Hotline. Und wir, bei uns ist Seelsorge, in Kontakt gehen, Beziehung aufbauen, Zeit haben für jemanden, der in so einer Krise ist.
Das impliziert ja fast, dass da eine Gesprächsreihe durchaus entstehen kann. Dass es also mehrfach Anrufe gibt mit der gleichen Person.
Dann ist es wirklich Zufall, wenn man dann die gleiche Person wieder erreicht, weil wir geben keinen Namen preis und wir sagen auch nicht, ich bin dann und dann wieder hier erreichbar. Sie können dann wieder durchrufen. Das gehört zu den Richtlinien, dass das nicht mitgeteilt und offengelegt wird. Aber wir verweisen schon und verweisen an Beratungsstellen, die wir, wenn wir erfahren, aus welchem Ort jemand anruft, zum Beispiel, das habe ich auch schon öfter gemacht, ja, dass ich sage, wissen Sie, da gibt es eine Stelle, da können Sie auch vorsprechen, da können Sie sich einen Termin holen und wenn Sie das ganz akut machen, dann sind Sie da auch, sofern Sie auch sofort als Gesprächspartner da geladen.
Wenn man dieses hört von den Schicksalen der Menschen, ist Nähe und Distanz irgendwann ein Problem?
Ich mache die Erfahrung, man kann in einem Gespräch sehr große Nähe aufbauen. Mhm. Oftmals sogar eine größere Nähe, als wenn man sich persönlich von Auge zu Auge begegnet.
Es gibt zu große Nähe gibt es gelegentlich, dass Anrufende versuchen, irgendwie Persönliches von uns wissen zu wollen und uns auf diese auf mancherlei Weise zu nahe kommen. Das ist dann unsere Aufgabe, damit umzugehen.
Sie hören KR 55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Im Gespräch heute mit Elke André, der Leiterin der Telefonseelsorge, und Klaus Hagedorn.
Wir haben gerade über die Themenvielfalt der Gespräche, auch die Intensität, die es ja manchmal gibt, geredet. Wer hört zu am anderen Ende der Leitung? Was braucht es für diese Aufgabe? Ehrenamtliche sind das, haben wir auch gerade schon eben gehört. Wenn man auf Ihre Website guckt, kann man fast den Eindruck haben, man bräuchte fast eine psychotherapeutische Ausbildung dafür. Da sind da ganz schön viele Kriterien aufgeführt.
Wir erwarten überhaupt keine Vorbildung, wenn man zu uns kommt. Was ich als Leiterin erwarte, Verlässlichkeit. Die Leute müssen Zeit mitbringen, die sie dann auch verlässlich sowohl in der Ausbildung als auch nachher im ehrenamtlichen Dienst übernehmen. Die alles, was man braucht, um nachher am Telefon mit Menschen sprechen zu können, ist ein Herz, ein Verstand und den Willen, sich auch auf einen Lernprozess einzulassen. Denn wir haben oft auch Beratungsgeschulte und Coaching-geschulte Ehrenamtliche, und die erfahren in unserer Ausbildung, dass es doch nochmal in der Telefonseelsorge um was anderes geht als um Lösungen.
Wenn man auf Ihre Homepage guckt, dann kann man diesen, ich sag mal, Bewerbungsbogen sich herunterladen, genau angucken. Das haben wir natürlich getan im Vorfeld der Sendung und gesehen, dass man auch die Auswahl hat, an welchen Tagen man sich bereitstellen kann oder auch sollte. Auch vor allen Dingen nachtaktiv muss man sein und die Wochenenden, weil es geht ja rund um die Uhr, sind sie erreichbar, Tag und Nacht. Kann man alle Zeiten besetzen?
Wir bemühen uns, dass alle Zeiten besetzt werden. Manchmal gibt es kleine Lücken und manchmal gibt es dann auch Anrufe oder Hinweise darauf oder Mails von Frau André, dass es noch freie Plätze gibt, und den kleinen Impuls nochmal zu schauen, ob man vielleicht eine vierte, fünfte, sechste Schicht macht.
Also generell kann man sich schon nach seinem eigenen Terminkalender richten und sagen, ich kann gut am Mittwoch, ich kann nachts gut freitags oder und so weiter.
Wir haben einen Online-Dienstplan, das kann jeder und jede selbstständig für sich verwalten.
Wie führen Sie sonst die Ehrenamtlichen an diese Tätigkeit heran? Manche haben Vorerfahrung, andere eher nicht. Werden die so ein bisschen fortgebildet? Wie machen Sie das?
Wir haben eine richtige Schulung konzipiert. Die geht über 13 Monate plus minus, und die fängt erstmal an mit Grundlagen des aktiven Zuhörens. Immer alle 2 Wochen abends 2 Stunden einmal, und wir haben im Moment 5 Workshops zu verschiedenen Themen in dem Zeitraum, die immer von Freitag 17 Uhr bis Samstag 17 Uhr gehen, wo die Gruppe auch dann stärker nochmal zusammenwächst. In den letzten Jahren haben wir, oder wegen der Pandemie, haben wir jetzt viel online unterrichtet, und sonst treffen wir uns in einem Gemeindehaus.
Wie lange verpflichtet man sich, wenn man die Ausbildung bei Ihnen gemacht hat?
Wir erbitten um eine Mitarbeit von mindestens 3 Jahren, sozusagen als Gegenleistung für die wirklich gute Ausbildung.
Und wie lange ist eine Schicht, wenn ich sie übernehme?
Jede Schicht ist 3 Stunden.
Mhm. Und nachts?
Und nachts kann man die ganze Nacht durchmachen.
Dann sind es 9.
Oder man hälftet. Dann sind es 4,5 oder 5 Stunden. Und ansonsten sind es 3 am Tag während des Tages.
Wie viele Mitarbeitende sind denn zurzeit bei Ihnen?
Wir haben im Moment, weil sehr viele krank geworden sind, nicht ganz 60. Wir sollten aber mindestens 80 sein.
Das heißt, Sie rufen auf, bewerben Sie sich bei der Telefonseelsorge für eine Mitarbeit? Oder wie viele Menschen sind gerade in Ihren Fortbildungsmaßnahmen? Haben Sie genug?
Wir haben jetzt gerade einen Ausbildungskurs mit 11 Leuten laufen und der wird hoffentlich so Sommer oder Herbst abschließen. Ich plane dann ziemlich schnell auch wieder mit einem neuen Kurs zu beginnen. So 12 bis 14 Leute hoffe ich zusammenzukommen. Über die Zeit sammle ich immer interessierte Adressen von Interessierten und werbe aber, bevor es losgeht, nochmal über Gemeindebriefe in den katholischen Gemeinden und evangelischen Gemeinden und über Zeitung und so.
Eher mehr Frauen oder mehr Männer?
Es sind immer mehr Männer, aber es sind mehr Frauen, aber es sind auch Männer dabei.
Und wenn ich so eine Schicht gemacht habe, da kann ich ja schon ganz schön ein Päckchen auf meinen Schultern tragen nach 3 Stunden Telefoneinsatz. Machen Sie da sowas wie eine Supervision oder eine Bereitschaft, dann auch ein bisschen was loslassen zu können, wenn man nach so einer Schicht irgendwie selber ganz schön bepackt ist? Wie läuft das?
Also wenn man sehr bepackt ist, gibt es eine Möglichkeit, jemanden anzurufen und sich mit ihm auszusprechen, wenn man ganz schwierige Fälle hat. Ansonsten ist jeder instand gesetzt, für einen Weg zu suchen, dass er das lassen kann.
Und das wir auch haben Supervision, einmal im Monat. Mhm.
Und da kommen dann alle zusammen?
Es gibt mehrere Gruppen und die sind mit maximal 10, 12 Personen besetzt.
Was passiert, wenn ich nicht einsatzfähig bin in diesen Zeiten? Ich bin akut erkrankt. Haben Sie Notfallpläne?
Dann trägt jeder sich spontan einfach aus dem Dienstplan aus. Idealerweise suchen wir dann nach einer Vertretung. Das ist nicht immer ganz zu leisten. Wir wissen aber, dass wir nicht alles ganz alleine stemmen müssen, sondern die anderen fünf Dienststellen unserer Region hier, die sind dann auch noch da und Telefonanrufe werden dorthin weitergeleitet.
Frau André, mögen Sie ein bisschen was über Ihren Leitungsjob sagen? Sie sind ja die Leiterin der Telefonseelsorge. Das ist ja nicht ehrenamtlich. Was bedeutet denn eigentlich das?
Also mein Leitungsjob ist ganz viel organisieren, Kontakt halten zu den Ehrenamtlichen, für Verbindung und auch für Wertschätzung zu sorgen, für einen guten Raum, für viele Süßigkeiten, die einen rasenden Absatz finden. Ja, das kennen alle Telefonseelsorgedienststellen, dass es einen unglaublichen Durchlauf an Süßigkeiten gibt. Und ich besorge die auch. Wir haben nämlich niemanden, ich habe keine Küsterin oder keinen richtigen Hausmeister, der das für mich macht.
Heißt das, ich sitze als Telefonseelsorgerin, ich stelle es mir gerade so vor, bei Ihnen irgendwo in einem Raum, der dafür vorgesehen ist, oder mache ich das auch von zu Hause aus? Wie ist das Setting?
Nein, es gibt einen Raum, in dem das Telefon steht und in dem die Anrufe ankommen. Nein, man bringt das nicht in sein eigenes Haus, die ganzen Themen und die ganzen Gespräche, sondern jeder Telefonseelsorger, jede Telefonseelsorgerin setzt sich aufs Fahrrad oder ins Auto und fährt zu dieser Stelle und sitzt dann dort alleine am Telefon.
Mit den Süßigkeiten und hoffentlich einem Getränk. Und wenn es Pausen gibt, können Sie dann auch Musik hören, wie wir jetzt? Aber es gibt keine Pausen.
Wenn ich mir mein Smartphone mitgebracht habe, könnte ich Musik hören.
Ich habe jetzt ein Internetradio besorgt. Das habe ich heute Nacht installiert und ausprobiert. In den Pausen kann man da jetzt auch richtig ein Internetradio benutzen.
Vor der Musik habe ich noch an den Herrn Gönner die neugierige Frage. Sie machen das ja nun ehrenamtlich. Mhm. Was ist die Motivation, sich dieses Ehrenamt auszusuchen? Ging ja auch ein bisschen entspannter. Also, was hat Sie dazu bewogen zu sagen, ich habe Lust auf Telefonseelsorge?
Ich habe vor 38 Jahren diese Ausbildung mitgemacht.
Oha.
Und habe dann pausiert, habe das glaube ich 10 Jahre gemacht und habe dann pausiert, weil das einfach arbeitsmäßig nicht mehr zusammenzubringen war. Und dann, als Corona anfing, da gab es die Nachricht in der NWZ, dass Telefonseelsorger gesucht sind und dass da die Schichten nicht alle besetzt werden können und dass es total viele Anrufe gäbe. Und das hat meine Frau zufällig gesehen und hat mich gefragt, weil ich in den Ruhestand gegangen bin, ob das nicht was für mich wäre. Und so bin ich
So ein Glück.
In Kontakt gekommen.
Ah, ja, okay.
Und also, Sie brauchten keine Auffrischung, sondern es war die Ausbildung, die 38 Jahre alt war, die auch ausreichte.
Ich habe ja jahrelang als Seelsorger gearbeitet, also von daher war ich auch mit dem Telefon vertraut und ja.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu. Elke André und Klaus Hagelon sind heute bei uns. Sie arbeiten beide bei der Telefonseelsorge.
Gab es eigentlich einen Anlass, warum die Telefonseelsorge hier im Oldenburger Land Einzug hielt?
Die Gründung der Telefonseelsorge wurde angeregt. Da muss ich aber jetzt wirklich auch nach dem Namen gucken. Pfarrer Dierken hat dafür gesorgt, dass hier die ersten Menschen sich zusammen an seinen Küchentisch gesetzt haben. Und dort hat er sie ausgebildet. Ende der 70er Jahre.
Kann man sagen, für was für einen Bereich Sie zuständig sind? Wir haben ja eben schon gehört, Sie sind vernetzt mit mehreren Stellen. Lässt sich das irgendwie erkennbar machen?
Von der Weser bis nach Bentheim rüber und von unten Osnabrück, Bremen bis nach Ostfriesland, Wilhelmshaven.
Könnte ich Sie auch aus dem Urlaub anrufen, also wenn ich im Ausland wäre?
Sie können die Telefonseelsorge anrufen, aber Sie würden dann nicht nach Oldenburg kommen, sondern Sie würden dann in den südlichen Bereich geleitet.
Genau.
Gibt es überhaupt, das war noch eine Frage, die mir vorhin eingefallen war, auf die ich jetzt erst wieder komme, gibt es so etwas wie Sprachbarrieren auch zwischendurch, dass jemand anruft, der vielleicht dann sich einfach äußern möchte, aber ihm die Worte fehlen, weil die Sprache nicht so gut ist?
Das habe ich jetzt hier in Oldenburg noch nicht erlebt, aber ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel in der Frankfurter Gegend, wo ja über 120 Nationen leben in Frankfurt, da weiß ich, dass es bei der Telefonseelsorge zum Beispiel auch spanischsprachige Leute gibt, die auch gezielt angesprochen sind, ob sie da ihren Dienst tun.
Wen rufen Menschen an, die unsere Sprache nicht so gut können?
Gute Frage.
Das weiß ich auch nicht richtig. Also ich weiß, dass bei uns auch mal Menschen angerufen haben, die mit speziell muslimischen Problemen angerufen haben. Es gibt eine muslimische Telefonseelsorge, die ihren Sitz in Berlin hat. Diese Nummer, die ist anders als die unsere, die ist aber auch verbunden mit der bundesweiten Telefonseelsorge. Die bieten verschiedensprachliche Zeiten an und vor allen Dingen auch sind spezialisiert auf religiöse und kulturelle Fragen.
Bundesweite Telefonseelsorge, das impliziert, es gibt irgendwie ein Netzwerk, vielleicht auch sogar Treffen bundesweit zwischen Telefonseelsorgeeinrichtungen. Sowas ist also auch da.
Ja, es gibt jährlich eine Jahrestagung und die bundesweite Telefonseelsorge ist ganz stolz darauf, sich jetzt ökumenisch gegründet zu haben. Also es gab eine katholische und eine evangelische Konferenz im letzten Oktober. Bei der Tagung der beiden Konferenzen ist es zum Zusammenschluss gekommen. Es gibt jetzt eine gemeinsame Satzung. Und die Telefonseelsorge ist sozusagen ein ökumenischer Vorreiter der kirchlichen Arbeit.
Und die Fortbildung, wenn auch von der Kirche getragen?
Die Fortbildung, für die gibt es auch Gelder von der Kirche und da tun wir eben aus beiden Töpfen was zusammen.
Deckt das den Bedarf oder brauchen Sie auch Spenden für die Arbeit?
Wir nehmen sehr gerne auch Spenden, um Fortbildungen nochmal mit besseren Referenten einkaufen zu können zum Beispiel und vor allen Dingen eben unseren großen Bedarf an Süßigkeiten, Blumen und guten Getränken zum Wohlfühlen in der Dienststelle zahlen zu können.
Ersetzt die Telefonseelsorge eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger vor Ort?
Also die Leute rufen an und es finden dort aus meiner Sicht ganz viele seelsorgliche Gespräche statt. Und Seelsorge ist ja immer dann, wenn Mut zugesprochen wird, ins Leben und weiter seine Schritte zu setzen. Oder dass man Mut macht, den Blick zu haben, es gibt immer eine Alternative. Auch wenn ich die im Moment jetzt noch nicht sehen kann, aber darauf zu setzen, dass es sie gibt und mich zu bemühen, diese Alternative sehen zu lernen. Und aufrecht meinen Weg weiterzugehen.
Ich glaube, man kann nicht das als eine Alternative, Seelsorger vor Ort und Telefonseelsorge, das ergänzt sich natürlich ganz stark, wobei mir immer wieder auch Menschen begegnen, die sagen, die Pfarrer heute haben ja gar keine Zeit mehr. Oder sie sagen, der Pfarrer, ich habe dem Pfarrer was ganz Wichtiges erzählt und da hat er gesagt, ach ja, den kenne ich auch und das weiß ich schon. Die, als ob sie eben sich nicht die Zeit nehmen könnten, sich wirklich auf das Anliegen und die Begegnung einzulassen. Das schmerzt mich manchmal, aber das scheint auch ein bisschen unserem vielfältigen Zeitdruck geschuldet zu sein. Mhm.
Zeit nehmen Sie sicher nicht nur am Telefonhörer, es gibt ja auch andere Formate. Sie haben zum Beispiel vorhin schon das Stichwort Chat gebraucht. Was machen Sie denn da?
Über die bundesweite Seite der Telefonseelsorge, www.telefonseelsorge.de, kommt man in den Chat der Telefonseelsorge oder auch in das Mail-Angebot der Telefonseelsorge. Oldenburg macht den Chat, Wilhelmshaven beteiligt sich an der Mail-Seelsorge. Und im Chat ist es ein Schreibgespräch sozusagen. Da ist wirklich jemand von der Telefonseelsorge leibhaftig. Ich bin mal gefragt worden, sind Sie eigentlich echt? Dann habe ich gesagt, ja. Manchmal fragen Leute, sind Sie ein Mann oder eine Frau? Um sich zu vergewissern, dass man es mit einem lebendigen Menschen zu tun hat. Und im Chat ist die Sprache manchmal ein bisschen und ich liebe aber dieses Schreiben sehr und die Stille am Ohr gleichzeitig und gleichzeitig so eine Intensität im Kontakt, die sich erstaunlicherweise auch über das Schreiben einstellt.
Wir haben in der Vorbereitung auch noch auf Ihrer Homepage ein bisschen gestöbert und gesehen, da gibt es eine sogenannte Krisen-App. Es hat mich so daran erinnert, das ist dann der Ersatz für eine Tablettenpackung, die ich in der Hosentasche habe. Also ich kann zu meinem Handy greifen und kann es aufrufen. Wie ist das entstanden?
Das war ein Wunsch, Menschen, die in einer Krise sind und vielleicht nicht ganz jederzeit am Telefon jemanden zu erreichen, suizidale Krise, emotionale Krise, viele schneiden sich in einer emotionalen Krise, totale Hilflosigkeit, wenn sie dann nicht durchkommen, ist das die Idee eben, dass sie erstmal so etwas an der Hand haben, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem sie sich selber ein bisschen coachen können. Da steht drin, was man tun kann, wenn man einen Selbstverletzungsdruck hat. Da gibt es eine Anleitung zu Fantasiereisen, die einem ein Stück Ruhe und Selbstvergewisserung wiedergeben, um eine schwere Krise zu überbrücken.
Ein Wunsch, dann kommen wir doch mal zu der Wunschfrage. Was sind denn Ihre Wünsche, gerade im Blick auf die Telefonseelsorge für die Zukunft? Ist da noch was offen, was da entwickelt, gearbeitet werden könnte, oder sind Sie so zufrieden, wie es läuft?
Also ich wünsche mir, dass uns Leute zuwachsen, die ein gutes Gehör mitbringen, in doppelter Hinsicht, nämlich gut hören können und gut sensibel dafür sind, welche Musik hinter den Worten tönt.
Ja, also mein Wunsch ist auch, dass wir gut aufgestellt sind als Team, dass wir fortlaufend Menschen finden, die Lust haben, bei uns mitzubringen, die Zeit mitbringen dafür und eben diese Feinsinnigkeit wirklich auch sich auf andere Menschen einzulassen und gut zuzuhören.
Und Ja sagen zu dem Leben.
Liebe Elke André, lieber Klaus Hagedorn, wir danken für Ihren Besuch bei uns in der Sendung und wünschen Ihnen weiter große Herzen, große Ohren, ausreichend Energietankstellen für Sie beide selber und fürs Team und natürlich immer wieder gelingende Gespräche.
Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielke
und Thomas Schiebloch. Bis dahin, bleiben Sie behütet und tschüss.